Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. In Kassel wurde heute das Geheimnis gelüftet, wer die nächste Documenta leiten wird, die Documenta 16 im Jahr 2027. Nach dem Antisemitismus-Skandal der Documenta 15 und einem ziemlich holprigen Findungsprozess wurde ja auch schon die Frage gestellt, ob es überhaupt weitergehen kann mit der Kasseler Großausstellung. Nun, es geht weiter. Dazu gleich mehr. Außerdem die Kulturhauptstadt Chemnitz, Karikaturen von Honoré Daumier in Köln und das multidisziplinäre Herbstfestival in Paris. Die Documenta 15, die war vor 2 Jahren ein Experiment. Ein indonesisches Kollektiv von Kuratorinnen und Kuratoren hatte Künstler eingeladen, die wieder Künstler eingeladen haben und so weiter. Das war so offen und programmatisch hierarchiefrei wie gefährlich, denn es zeigte sich, dass manche Künstlerinnen und Künstler in ihrer Kritik an Kolonialismus und Kapitalismus eine Bildsprache verwenden, die wir in Deutschland nicht anders als antisemitisch lesen können. Der Skandal war da und er zog sich auch noch durch die Aufräumarbeiten. Die Generaldirektorin der Documenta Sabine Schormann trat zurück, ein fachwissenschaftliches Begleitgremium attestierte schwere Versäumnisse, schließlich trat auch die neue Findungskommission zurück, die die Leitung für die Documenta 16 hätte finden sollen. Es musste eine neue bestellt werden. Und heute kam endlich dann die Nachricht. Die Gesellschafter, das Land Hessen und die Stadt Kassel gaben bekannt, wie es weitergehen soll mit der Documenta, deren endgültiges Ende eben manche schon zu sehen glaubten. Stefan Koldorf hat die Pressekonferenz für uns verfolgt und hat viel Zuversicht gehört, was vielleicht, Stefan, so gar nicht zu erwarten war.
Nee, das stimmt. Nach dem, was da gerade nochmal aufgezählt wurde, hätte man ja meinen können, es gibt vor allen Dingen eine große Angst, nämlich wie können wir die Probleme, die es beim letzten Mal gab, für die nächste Documenta ausschließen. Und es gab ja sogar Stimmen, die danach gesagt haben, es kam ja noch eine Kulturstaatsministerin hinzu, die auf ungute Weise laviert hat, was Stellungnahmen anging und so weiter. Vielleicht sollten wir das ganze Projekt Documenta vielleicht doch lieber lassen. Aber siehe, im Juli gab es eine neue Findungskommission, die hat insgesamt 3x3 Tage getagt und dann gab es eine neue künstlerische Leitung.
Ja, und zwar Naomi Beckwith. Sie soll nun die Documenta 16 leiten. Erfahrene Kuratorin, derzeit Chefkuratorin am Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Also eine erste Adresse. Nach dem Experiment, so sieht's aus, Kuratoren einzuladen, die andere Perspektiven haben. Jetzt eine schwarze Frau, aber auch eine etablierte Position.
Es ist schon ein bisschen, glaube ich, nummersicher. Also das ist, glaube ich, eine sehr solide, fast heute ein bisschen demütige Kuratorin, die immer wieder betont hat, wie wichtig die Documenta ist und dass das Experiment im vergangenen Jahr auch wichtig gewesen sei, dass sie auch die globale Perspektive auf jeden Fall fortführen will, die aber auch ganz klar formuliert hat, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, da habe ich keinerlei Toleranz für und dann wörtlich, ich lasse nicht zu, dass meine Ethik als Kuratorin verletzt wird. Und da klingen natürlich die Probleme vom letzten Mal schon wieder so ein bisschen an. Also wenn sie den Anspruch hat, bestimmte künstlerische Positionen nicht auf ihrer, in Anführungsstrichen, Documenta haben zu wollen, dann wird sie irgendwann die Frage beantworten müssen, wie geht sie damit um, wenn doch welche kommen.
Ja, und das sind ja Probleme, die nicht nur die Documenta betreffen, sondern quasi die ganze Welt im Augenblick. Wie schafft man es, die Kunstfreiheit natürlich zuzulassen? Daran soll es ja wohl keinen Zweifel geben, dass die Kunst frei ist. Und gleichzeitig aber Antisemitismus natürlich zu verhindern und womöglich auch noch andere Positionen. Also jegliche Menschenrechtsverachtung funktioniert natürlich nicht und darf nicht passieren. Hat sie irgendwelche, also außer dass sie sagt, ihre persönliche Ethik spielt da eine Rolle, will sie Einzelgespräche führen?
Das will sie tun. Sie will sehr viel sprechen, hat sie gesagt. Und sie hat ein zentrales Wort immer wieder benutzt. Das ist Respekt. Also dieser Diskurs, den sie da anregen will, damit Kunst wieder eine Welt sein kann, in der Perspektiven, andere Sichtweisen in einer sehr verunsicherten globalen Gesellschaft aufgezeigt werden können, brauche es einen respektvollen Umgang miteinander. Also nicht eine Überideologisierung, sondern die Frage, wie geht man wieder aufeinander zu und wie entwickelt man miteinander künstlerische Praktiken, wie das ja heute immer heißt, die dann zu einer Interpretation und vielleicht auch zu Antworten auf Fragen der Gegenwart führen könnten.
Die neue künstlerische Leitung ist aber nicht das Einzige, was heute vorgestellt wurde. Es wird auch noch einen wissenschaftlichen Beirat geben, wahrscheinlich doch, um sich auch noch mal ein bisschen abzusichern und es nicht auf eine Person zu konzentrieren.
Ich sehe auch das nicht ausschließlich negativ. Also man könnte jetzt natürlich sagen, da wird kuratorische Macht in Anführungsstrichen beschnitten. Es ist nicht mehr die Leiterin alleine, die entscheiden wird, was auf der nächsten Documenta 2027 stattfinden wird. Auf der anderen Seite gab es solche Gremien bisher auch, nur waren die nicht mit Fachleuten besetzt, sondern im Wesentlichen mit KulturpolitikerInnen. Und da hat eben das Debakel beim letzten Mal auch gezeigt, dass das nicht ausschließlich eine gute Entscheidung war.
Jetzt ist die Documenta 2027, die Vorbereitungszeit also deutlich kürzer als gewöhnlich. War sie zuversichtlich, Naomi Beckwith?
Sie hat gesagt, dieses Jahr, das ihr da faktisch jetzt fehlt, das sei kein großes Problem für sie. Wie gesagt, sie war heute schon in Kassel. Sie ist aber noch in Lohn und Brot, natürlich in New York. Da müssen jetzt mal erst Arrangements getroffen werden. Sie will so schnell wie möglich tatsächlich dann fest in Kassel sein. Sie muss sich allerdings auch mal erst ein Team aufbauen. Sie muss über Orte nachdenken. Wie gesagt, in einem halben Jahr will sie ihr Konzept vorstellen. Ich bin relativ zuversichtlich, dass es nicht nur ein Konzept wird, sondern dass es ihr auch gelingen könnte, das umzusetzen.
Naomi Beckwith ist neue künstlerische Leiterin der Documenta 16. Vielen Dank, Stefan Koldorf. In genau einem Monat beginnt das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz. Dann wird es einen großen Festakt in der Oper geben und ein Straßenfest in der Innenstadt. Das wurde 4 Jahre lang vorbereitet, dieses große Ereignis. Nun ist auf der einen Seite natürlich die Vorfreude groß, aber es gibt auch Kritik, denn das Programm der Kulturhauptstadt, das sei zu unpolitisch. Das Problem Rechtsextremismus zum Beispiel, und das ist ein Grund, wieso der Titel überhaupt nach Chemnitz ging, findet sich im Programm kaum. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz über die Planung und die Kritik daran.
Man kann sich der Kulturhauptstadt mit der Nase nähern und fragen, wie riecht Chemnitz?
Es roch nach Arbeit und nach einem wohlverdienten Feierabendbier. Daran habe ich mich mit meinen Kollegen auch versucht zu orientieren.
Industrieerbe und Machergeist, das will Regisseur Lars-Ole Wallburg am 18. Januar beim Eröffnungsfest in den Mittelpunkt rücken. Während in der Oper Staatsgäste zum Festakt Platz nehmen, sollen 120 Freiwillige eine historische Dampflokomotive durch die Innenstadt ziehen. Als sollten sie beweisen, wie sich die Chemnitzer für die Kulturhauptstadt in die Riemen legen. Die anfängliche Skepsis bei einigen in der Stadtgesellschaft sei jedenfalls verflogen, glaubt Kulturhauptstadt-Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke.
Und wir können uns kaum noch retten vor neuen Initiativen, vor Ideen, die Zivilgesellschaft. Und wir sind absolut glücklich, dass es jetzt gezündet hat.
Über 1000 Veranstaltungen sind geplant, von der Edvard-Munk-Ausstellung in den Kunstsammlungen bis zu Tanzworkshops für Senioren. Auch wenn nicht alle Vorhaben aus dem Bewerbungsheft tatsächlich umgesetzt werden können, werde die Chemnitzer Kulturszene auf jeden Fall profitieren, meint Benjamin Gruner, Geschäftsführer des soziokulturellen Vereins Spinnerei. Auch das englischsprachige Motto, mit dem alteingesessene Karl-Marx-Städter anfangs fremdelten, findet er passend. See the unseen.
Weil einfach Chemnitz sich ungesehen anfühlt, disconnected, wir haben auch keine ICE-Verbindung. Es bietet Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit Kolleginnen in Europa. Hat natürlich auch wirtschaftliche wichtige Impulse. Es kommen Touristen nach Chemnitz. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung. Wie kann man überhaupt Gäste von außerhalb begrüßen? Das sind absolut notwendige Impulse in der ostdeutschen Provinz.
Wie dünn das Eis der Willkommenskultur allerdings ist, zeigen rechtsextreme Gewalttaten. Vor 2 Jahren wurde der damalige Leiter der Kunstsammlungen von betrunkenen jugendlichen Neonazis geschlagen, als er sie zur Rede stellen wollte, weil sie den Hitlergruß gezeigt hatten. Im Frühjahr 2023 wurde eine Gruppe Kulturmanager verprügelt und teils schwer verletzt, als sie zur Vorbereitung der Kulturhauptstadt in Chemnitz waren. Hier kein Englisch sprechen, sagte einer der Täter, bevor er zuschlug. Das Problem Rechtsextremismus findet im offiziellen Programm erstaunlich wenig statt, abgesehen vom ohnehin geplanten Dokumentationszentrum für die Verbrechen des NSU. Die Kulturhauptstadt sei zu unpolitisch, kritisieren einige in der Chemnitzer Zivilgesellschaft. Zu viel Wohlfühlkunst, zu wenig Auseinandersetzung beispielsweise mit der AfD. Zumal Rechtsextreme seit Beginn gegen die Kulturhauptstadt Front machen und gegen die Eröffnungsfeier eine Demonstration angemeldet haben.
Es ist zu erwarten, dass Rechtsextreme wieder durch die Stadt marschieren,
befürchtet Spinnereigeschäftsführer Benjamin Gruner. Mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen und Kultureinrichtungen planen eine Demonstration gegen die Rechtsextremen. Offizielle Unterstützung gibt es bislang kaum.
Da wünsche ich mir eigentlich eine klare öffentliche Debatte darüber, wie sich die Stadtpolitik und die Kulturhauptstadt und auch die Vereine positionieren.
Kulturhauptstadtleiter Schmidtke dagegen will am Eröffnungstag lieber einen anderen Fokus setzen.
Wir planen Veranstaltungen mit fast 100.000 Menschen. Wir freuen uns auf ein großes Fest der europäischen Kultur, des Gemeinsamen. Und wer da demonstriert, demonstriert dann halt.
Ähnlich unbesorgt ist die Kulturhauptstadt angesichts der Sparvorgaben, die zurzeit dem Kulturbetrieb in ganz Sachsen drohen. Weil es noch keine neue Landesregierung gibt, gilt eine vorläufige Haushaltsführung. Viele Vereine bangen um Fördergelder. Für die Kulturhauptstadt habe das aber keine unmittelbaren Folgen, so die kaufmännische Geschäftsführerin Andrea Pier.
Der vorläufige Haushalt ist eher eine Cashflow-Problematik, wann die Gelder auch tatsächlich fließen. Aber wir haben keine Indizien, dass da aktuell ein Problem besteht.
Doch auch die Stadt Chemnitz muss sparen. Im Gespräch sind weniger Busse und Straßenbahnen und kürzere Öffnungszeiten für Museen. Die soll es, wenn, dann aber erst nach dem Kulturhauptstadtjahr geben. Dennoch ein schlechtes Vorzeichen, beklagt die Generaldirektorin der Chemnitzer Kunstsammlungen Florence Thomas.
Wir hoffen ja, durch die Kulturhauptstadt mehr Touristen hier hinzubekommen und das soll sich ja auch über 25 hinaustragen. Insofern wäre es für die Stadt auch touristisch schwierig, wenn dann die Museen geschlossen sind.
Kritik am Programm des Kulturhauptstadtjahrs in Chemnitz. Das beginnt in einem Monat. Kritik kann man auch mit Humor äußern. Das nennen wir dann Satire. Und einer der frühen Meister dieser Gattung ist Honoré Daumier. Der hat im 19. Jahrhundert die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Frankreich immer wieder kritisiert. Manchmal sehr subtil, manchmal rotzfrech. Legendär sind seine Karikaturen des Bürgerkönigs Louis-Philippe als Birne. Das hat sich dann aus anderer Feder bei Helmut Kohl wiederholt, dann aber mit deutlich weniger Risiko verbunden als in der französischen Monarchie. Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln zeigt jetzt Honoré Daumier als Kritiker des eigenen Publikums. Menschen im Museum heißt die Ausstellung und Anja Reinhardt weiß, wie Daumier die gesehen hat.
Der Kritiker ist für Künstler meist eher ein lästiger Zeitgenosse. Der Komponist Max Reger widmete einem von ihnen einen besonders bissigen Kommentar. Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses. Ich habe ihre Kritik vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben. Der Satz würde sich auch als Überschrift der kleinen Daumier-Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum gut machen. Denn die Kunstkritik bekommt bei Honoré Daumier, Künstler und Karikaturist, mehrfach schallende Ohrfeigen.
Dadurch, dass die Salonausstellung dann ja auch im 19. Jahrhundert zu Massenveranstaltungen avancierten, sowie auch die großen Weltausstellungen boten, die ihm, glaube ich, auch einfach eine entsprechende Bühne, auch seine Qualität einfach auch der scharfen Beobachtung einfach auszudrücken.
Sagt Ricarda Hüpel, Kuratorin der Ausstellung. Der Blick in die Gesichter der von Daumier mit wenigen Strichen charakterisierten Kritiker macht großen Spaß. Der verzogene Mund, die aufgerissenen Augen, der abschätzige Blick verraten, die angeblichen Kenner sind vor allem Besserwisser. Tadellos gekleidet mit Mantel und Hut. Die französische Kunst des 19. Jahrhunderts, so ihr vernichtendes Urteil, sei ganz sicher dem Untergang geweiht. Daumiers satirische Spitzen ergießen sich über die Kunstwelt genauso erbarmungslos wie über die Politik, waren hier allerdings deutlich weniger gefährlich.
Ich meine, für seine politischen Karikaturen, wie beispielsweise auch Gargantua, da stellt er ja auch den Bürgerkönig Louis-Philippe als gefräßigen Riesen dar und wurde dann daraufhin ja wegen Majestätsbeleidigung angeklagt. Deshalb hat sich Daumier dann auch ab 1832 dann auch dem Kunstpublikum halt zugewendet, um auch unverfänglichere Themen natürlich auch darzustellen.
Das Kunstpublikum, die Kulturtouristen werden mit etwas mehr Milde betrachtet, mit stellenweise geradezu liebevollem Spott. Gähnende Männer im mittleren Alter, die kaum noch zwischen dem Schinken an der Wand und dem auf ihrem Teller unterscheiden können. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, konfrontiert mit verführerischen Venusgemälden, die so gar nicht mit der eigenen Physiognomie abzugleichen sind. Aus Daumiers Feder wirkt das eher freundlich verständnisvoll als ätzend kritisch. Möglicherweise auch deswegen, weil Honoré Daumier am Ende auch kritisch auf sich selbst blickte.
Und vielleicht auch nochmal so das eigene Verhalten so ein bisschen zu überdenken und einem dem Spiegel vorzuhalten.
Fast alle gezeigten Lithografien in der leider sehr überschaubaren Schau, es gibt nur einen Raum, sind in der Satirezeitung Le Charivari erschienen, die ab 1832 in Paris herausgegeben wurde. Ausgeliehen wurden sie aus der Sammlung des Schauspielerpaares Hanna Seifert und Dieter Prochnow. Der Vergleich mit der ungleich größeren Daumier-Ausstellung im Frankfurter Museum Städel vor knapp einem Jahr, die durch die umfangreiche Schenkung des Juristen Jürgen Hellwig zustande kam, drängt sich auf. Ricarda Hüpel aus dem Weyraf-Richerts-Museum versteht die Kölner Schau aber vor allem als Ergänzung zur parallel im Haus laufenden Präsentation zur Geschichte des Museums. Dennoch liegt die Kunst des Karikaturisten Daumier auch ein bisschen in der Luft. In einer Zeit, in der die Satire wieder vermehrt angegriffen wird, wie der entlarvende Journalismus überhaupt.
Das muss man, glaube ich, bei den Werken von Daumier auch immer nochmal mit im Hintergrund behalten. Er hat ja auch sogar, als er für ein halbes Jahr ins Gefängnis kam, hat er auch sogar weitergezeichnet. Also er hat sich davon nicht beirren lassen und ist seiner Leidenschaft dann, sage ich mal, doch nachgegangen. Letztlich müsste man aber, glaube ich, zu diesem Thema nochmal eine eigene Ausstellung machen. Das würde sich auf jeden Fall auch bei seinem Werk einfach anbieten.
Auch wenn im Weyraf Richerts in der Mitte des Raumes ein französisches Bistro im Stil des 19. Jahrhunderts inszeniert wird, mit Tisch, Stühlen, Garderobe, Mantel und Hut, ist doch der Bezug zur Gegenwart, zu den Auswüchsen des Kulturtourismus, zur inszenierten Kennerschaft ohne wirkliches Fundament offensichtlich. Der Museumsbesuch war damals wie heute auch ein Distinktionsmerkmal der bürgerlichen Gesellschaft, die hier unter sich blieb. Das anzuschauen macht bei jeder einzelnen hier gezeigten Lithografie Spaß, auch wenn der Spaß viel zu kurz ist.
Menschen im Museum, Karikaturen von Honoré Daumier in Köln zu sehen noch bis Ende März. Das Verhältnis von Politik und Kunst, das ist ein zentrales Thema von Rabbi Mrouet. Auch die Gewalt, die Rabbi Mrouet selber im libanesischen Bürgerkrieg erlebt hat. Das Pariser Herbstfestival widmet dem Autor, Performer, Regisseur und Künstler eine Retrospektive und zeigt auch zwei neue Arbeiten. A Little Bit of the Moon, eine Zusammenarbeit mit der Choreografin Anne-Theresa de Kersmarker, und Quatre Murs et un Toit, vier Mauern und ein Dach. Darin geht's um Bertolt Brecht und seine Vorladung vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe im Jahr 1947. Eberhard Spreng hat beides gesehen.
Rabbi Mrouet sitzt genau in der Mitte der Vorderbühne mit strengem Blick ins Publikum und verliest aus einem Papierstapel Fragen, die der Ankläger des Komitees für unamerikanische Umtriebe am 30. Oktober 1947 dem deutschen Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht stellte. Haben Sie revolutionäre Gedichte, Stücke und andere Texte verfasst? Fragt der Vorsitzende. Waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei? Brecht hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sein Ticket für die Ausreise aus den USA in der Tasche. Und er wusste um die ideologische Aggressivität der McCarthy-Ära, die für zahlreiche Hollywood-Künstler das Ende ihrer Karriere bedeutete. All das erzählen uns Autor und Regisseur Rabbi Mrouet und seine Co-Performerin Lina Mastellani, belegt durch Fotos der Betroffenen und kurzen Videos mit Ausschnitten der damaligen Anhörungen auf einer großen Videoleinwand. Zwischenzeitlich spielt Henrik Kairies am Klavier und singt »Das Lob des Lernens« von Brecht und Eisler und das Solidaritätslied. Besonders interessant wird die neue Arbeit des Performance-Duos allerdings da, wo sie ihren rein dokumentarischen Charakter hinter sich lässt und Fiktionales in die belegte historische Situation einstreut. Mit künstlicher Intelligenz generiert seien, so erklärt man uns, Ausschnitte einer Erklärung, die Brecht für seinen Anhörungstermin vorbereitet habe.
Deutschland schien eine Zeit lang auf dem Weg zur Demokratie.
Pseudodokumentarische Fiktion überlagert nun immer mehr das reale historische Ereignis. Was ist historisch verbrieft, was plausible Erfindung? Nun setzt das libanesische Performance-Duo aber auch Brechts Erfahrung in Beziehung mit dem eigenen Exil. Was dürfen Künstlerinnen und Künstler heute sagen, was denken? Bevormundung und Cancel Culture sind hierfür die Stichworte. Aber statt der bei diesen Themen sonst üblichen Erregungszustände gleitet die Aufführung nun in eine Sphäre milder Reflexion. Was ist Heimat? Was ein sicherer Ort für die Denkräume und Gefühlswelten von Künstlerinnen und Künstlern? Reichen die titelgebenden vier Wände und ein Dach dafür aus? Eine quasi universelle, eine süße Melancholie ergreift die Bühne und den Saal. In einen regelrecht planetarischen Zusammenhang stellt Rabbi Moé seine Reflexionen über das ewige Exil des Menschen in der zweiten neuen Produktion beim Herbstfestival in Paris. Zusammen mit der Choreografin Anne-Theresa de Kersmacher entstand »A Little Bit of the Moon«. Moé und die belgische Tänzerin und Choreografin begegnen sich auf weiter Spielfläche, um die das Publikum ein großes Oval bildet. Wie zwei sehr unterschiedliche Planeten und immer wieder begleitet von zwei umherwandernden Lichtkegeln umkreisen sie sich, kreuzen ihre Bahnen. Dann greifen die beiden unvermittelt zu Querflöten und üben ein Duett von Wilhelm Friedemann Bach. Später wird die berühmte Choreografin zu Querflötenimprovisationen des libanesischen Performers tanzen, bevor sich beide in einem kleinen Gespräch über ihre frühen künstlerischen Erfahrungen zu Beginn der 1980er Jahre austauschen. Im Grunde folgt man seinem Bild im Spiegel des Ballettsaals, sagt da Anne-Theresa de Kersmacher über ihre klassischen Anfänge, bevor sie in New York ihren Stil findet. Ich werde mich nun nicht mehr darum kümmern, wie meine Bewegung von außen aussieht, sondern wie sie sich von innen anfühlt. Die eher kleine Arbeit »A Little Bit of the Moon« ist ein relativ neues Werkstattformat im Programm des Herbstfestivals, das wie ein Experiment für die Erprobung von Schnittflächen bei der Begegnung von ganz unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten gedacht ist. Das ist in schönen Momenten kindlich verspielt, in schlechten künstlerisch inkohärent und dramaturgisch beliebig. Es endet mit der Einladung ans Publikum, sich zu Nina Simones »In the Evening by the Moonlight« auf der Bühne zum Tanz zu versammeln. Wir sind zwar immer allein in unserem existenziellen Exil, aber dieses Gefühl lässt sich mit dem Blick auf die Planeten und dem Tanz für Momente überwinden.
Zwei neue Stücke des libanesischen Performers Rabbi Moé in Paris. Die Shortlist für die Oscars ist heute veröffentlicht worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, die Shortlist ist ja immer die erste Hürde und auf die Shortlist für den besten internationalen Film hat es auch der deutsche Oscar-Kandidat geschafft. Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasoulof. Dieser Film wurde heimlich im Iran gedreht mit deutschen und französischen Geldern und dann nach Deutschland geschmuggelt, wo er hauptsächlich produziert worden ist. Mitte Januar werden aus den 15 Filmen der Shortlist dann die 5 Oscar-Nominierten gewählt. Für die wichtigsten Oscar-Kategorien wie bester Film oder beste Regie wird traditionell keine Shortlist veröffentlicht. Die Filmbranche atmet auf. Das meldet schon heute der Gesamtvorstand der Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten. Der Kulturausschuss des Bundestags hat nämlich heute beschlossen, den Entwurf des reformierten Filmfördergesetzes morgen im Bundestag zur Abstimmung zu bringen. Für eine Zustimmung sieht es dort, wie auch im Bundesrat am Freitag, gut aus. Und damit könnte das neue Filmfördergesetz zum Jahreswechsel in Kraft treten. Nun eine Meldung in eigener Sache. Christian Beuke wird neuer Orchesterdirektor des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, kurz DSO. Der derzeitige Managementdirektor der Münchner Philharmoniker tritt im September die Nachfolge von Thomas Schmidt-Ott an. Das DSO ist aus dem RIAS Symphonieorchester hervorgegangen und gehört zur Rundfunkorchester und Chöre GmbH, ein Verbund von insgesamt 4 Berliner Rundfunkklangkörpern, der zu 40% vom Deutschlandradio getragen wird. Und zum Schluss noch eine unglaubliche Nachricht. Ein Archäologe, der ursprünglich aus Syrien stammt, hat von seinem Wohnsitz in Berlin aus die Plünderung des Nationalmuseums von Damaskus verhindert. Und zwar so. Als in Damaskus nach dem Sturz des Assad-Regimes das Chaos ausbrach, da kontaktierte er am Morgen Angestellte des Museums. Und als er erfuhr, dass das Gebäude kaum mehr bewacht und die hintere Tür schon aufgebrochen war, da veröffentlichte der Archäologe einen Hilferuf auf Facebook. Zwar erreichte er selbst nur wenige Menschen, doch konnte er über sie eine Kettenreaktion auslösen. Über einen Fernsehsender wurden die Menschen vor Ort informiert und auch die Führung der HTS-Miliz. Die neuen Machthaber sagten zu, das Museum schnellstmöglich mit einer Einheit zu schützen und schon am Mittag war es soweit.
Eine Plünderung also des Nationalmuseums in Damaskus konnte verhindert werden. Das Wahlprogramm der FDP, der NATO-Gipfel zur Ukraine und das Bundesverfassungsgericht zum Zulassungsverfahren von Parteien zur Bundestagswahl. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.